in eine ganz neue Predigtserie. Und wie es Priska gesagt hat, wir wollen heute einen ganz speziellen Namen miteinander anschauen. Namen sind eben nicht wie Schall und Rauch. Zumindest aus biblischer Sicht her. Biblische Namen haben immer wieder eine ganz tiefe Bedeutung und ist oft sogar Lebensprogramm gewesen. Wenn man das anschaut, wenn man an Abraham zum Beispiel denkt, Abraham im Alten Testament heisst Vater vieler Völker. Und das ist dann nachher auch sein Lebensprogramm geworden. Durch ihn sind alle Völker sollen gesegnet sein. Oder wenn man Elia anschaut, Elia heisst Gott ist allein Jahwe. Mit dem Namen, das steht dem Elia sein Auftrag fest. Er soll gegen den Götzendienst von seiner Zeit der wahre Gott, der Gott von Israel, verkünden. Oder wenn man im Neuen Testament schaut, Petrus, der Simon hat ja einen neuen Namen von Jesus bekommen. Petrus, das heisst Fels. Jesus hat aus dem Petrus eine feste geistliche Persönlichkeit machen, wo andere darauf aufbauen können. Oder Barnabas heisst Sohn des Trostes. Der Barnabas hat für seine Gemeinde ein seelsorgerlicher Mensch sein, wo andere auf ihrem Weg mit Jesus begleitet. Und jetzt schauen wir rein in das Wort, wo wir heute den Namen, wo wir uns damit beschäftigen wollen, Immanuel, wo das eigentlich vorkommt. Und da gehen wir ins Alte Testament, in Jesaja übrigens, die ganze Predigtserie wird um den Messias in Jesaja gehen. Und heute schauen wir den Namen Immanuel an. Da lesen wir im Jesaja Kapitel 7, im Vers 14, jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel wird sie ihn nennen. Und dann lesen wir im Neuen Testament, im Matthäus Kapitel 1, ab dem Vers 21. Sie, das ist Maria, wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Jesaja. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Also im Anfang von dem Matthäus-Evangelium, da werdet euch beide zentralen Namen vor Augen gehalten, wo Gottes Sohn soll überkommen. Der Josef, der hat im Traum, ist ihm ein Engel begegnet und ihm ist gesagt worden, dass ein Kind soll auf die Welt kommen, dass seine Verlobte schwanger wird durch den Heiligen Geist und er soll den Sohn Jesus nennen. Und das ist dann ganz eng mit dem Namen Immanuel verbunden. Das werden wir gleich miteinander anschauen. Und die beiden Namen sind Programm. Die zeigen Anfang und Ziel vom Auftrag von dem neugeborenen Kind. Der Messias, auf den das Volk Israel so lange schon gewartet hat, sich danach gesehnt hat, der soll nach dem Willen Gottes der Name Jesus, das heißt Retter, Jesus bedeutet Retter. Und er sollte Immanuel sein, Gott mit uns. Er wird in einer Person das sein, was Immanuel bedeutet, nämlich Gott ist mit uns. In der Person von Jesus, eben dem Messias, und übrigens Messias und Christus, wir sagen ja immer Jesus Christus. Christus ist das griechische Wort für Messias, der Gesalbte. Das ist auch so eine Bezeichnung für Jesus. In der Person von Jesus ist Gott mitten unter seinem Volk Israel. Und er ist Jesus genannt worden Retter. Denn er wird sein Volk retten. Wenn sie auch anders gedacht haben, wie die Rettung könnte aussehen. Also Immanuel, Gott mit uns. Eigentlich habe ich gedacht, wir könnten mit Immanuel, wenn wir verstehen, was das bedeutet, mit dem einen Wort Predigt schon abschliessen. Wenn wir die Tiefe von dem Wort begriffen haben, dann könnte man sagen, Immanuel, Amen. Und hätte Zeit zum Kaffee trinken. Das dürfen wir noch ein bisschen zuhören. Denn ich weiss nicht, ob wir verstehen, was in dem Namen uns alles gegeben ist. Und ich würde gerne 3 Punkte mit euch anschauen. Und der erste Punkt heisst, Gott ist mit uns, weil er zu uns gekommen ist. Gott ist mit uns. Und zwar ist das erklärte Ziel schon vor der Schöpfung gewesen. Wenn wir in die Bibel schauen, hat Gott sich zum Ziel gesetzt, er wird mit den Menschen, die er erschafft, wird er zusammen sein. Er wird Gemeinschaft haben. Er wird mit seinen Geschöpfen zusammen sein. Aber die Menschen haben sich aus dieser Beziehung rausgerissen. Gott hat die Gottlosigkeit von den Menschen aber jetzt nicht zum Normalzustand erklärt. Sein Ziel war von Anfang an anders. Er hat nicht gesagt, okay, dann ist es halt so. Dann sind halt Menschen von mir getrennt. Das war nicht sein erklärtes Ziel. Und darum hat er eigentlich einen Ausnahmezustand ausgerufen. Er hat nicht ohne Mensch, ohne die Menschen wollen sein. Und sofort, und das sehen wir eben dann durch das ganze Wort Gottes, sofort hat die grosse Such- und Rettungsaktion von Gott angefangen, weil sein erklärtes Ziel ist, ich will unter ihnen sein, ich will mit ihnen sein, in Gemeinschaft ihnen. Und am Ende wird seine Immanuel-Vision Wirklichkeit werden. Gott wird sein Ziel erreichen. Wir haben jetzt am Anfang von der Bibel hineingeschaut, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und jetzt schauen wir ans Ende, wie es dann einmal wird sein. Und dann lesen wir in Offenbarung 21, Vers 3, wie gesagt wird, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. So wird es einmal richtig sein. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Das heißt, das, was ursprünglich eigentlich zum Ziel gewesen ist, das erwartet uns in der Herrlichkeit. Gott hat sein Ziel nie aufgegeben, in Gemeinschaft mit uns zu sein. Und die ganze Such- und Rettungsaktion hat dann damit begonnen, dass er zu uns Menschen gekommen ist. Gott ist mit uns, weil er zu uns gekommen ist. Wir könnten uns vorstellen, wie so in einer Science-Fiction. Das Raumschiff Erde mit der ganzen Besatzung ist an eigentlich am Untergang geweiht. Aber jetzt kommt der, im Bild gesprochen, Außerirdische, der von außen her, setzt den Fuß auf die Erde und durch die Mission Immanuel wird er den Planet retten. Und es hat einen guten Ausgang. Oder mit ganz anderen Worten, stellen wir uns vor, es hätte ein Inserat gegeben in der Tageszeitung. Bei der Luxusvilla, mit allem Komfort, in schönster Lage, suche Bretterbude in Israel, möglichst Slum-Gegend. Kriegsschauplatz angenehm. Das Inserat steht so eigentlich wirklich in der Bibel. Wenn wir sehen, dass Gottes Sohn die Herrlichkeit bei Gott verloren hat, ist besser wie jede Luxusvilla, mit jedem Komfort. Besser können wir es uns gar nicht vorstellen und er sucht sich einen kleinen, einfachen Stall aus, eigentlich in einer Welt, die beherrscht ist von Krieg, von Gewalt. Sie entglitten unter den Römern und sie haben keine Herberge gefunden, außer in dem kleinen Stall, wo sonst amix Tiere gewesen sind. Und das ist merkwürdig und vielleicht auch völlig unverständlich, aber eben genau das steht so in der Bibel drin. Gottes Sohn hat die Herrlichkeit, die glanzvolle Umgebung von seinem himmlischen Vater verloren und ist Mensch geworden. Warum? Um zu retten, was zu retten war. Hat Gott vor Ort müssen sein. Gottes Sohn muss die Ursache von der Verlorenheit von dieser Welt untersuchen, aufdecken und er will es beseitigen. Und damit die Menschen den unbekannten Gott können kennenlernen, hat er müssen und wollen Mensch werden. Gottes Sohn ist Mensch geworden, um uns Menschen auf menschliche Art zu erklären, wer Gott ist und wie Gott uns retten will. Er muss den Menschen zeigen, wer Gott ist, was er von ihnen will, wie fest er sie liebt und wie er, auf welche Art er sie retten will. Spurgeon, ein englischer Prediger, der hat einmal sich vorgestellt, wie die Engel so im Himmel runterschauen und hat dann geschrieben, die Engel können das nicht fassen. Sie halten es im Himmel nicht aus. Also, sie haben runtergeschaut, wow, gibt's das? Gottes Sohn kommt jetzt auf die Erde. Sie fassen es nicht, was passiert da? Und dann sagt er, sie hängen über die Perlentore herab, weil sie das Wunder der göttlichen Offenbarung in der Krippe sehen wollen. Und dann verkündet sie das Geheimnis, die Engel. Euch ist heute der Heiland, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Dem verzweifelten Josef, wo die Welt absolut nicht mehr versteht, als er gehört hat, dass seine Verlobte schwanger ist, er hat gewusst, von mir ist es nicht. Er hat sich zurückziehen, um nicht im Weg zu stehen. Der hat von Gott erklärt bekommen, von Gott ganz persönlich in dieser schwierigen Situation, was deine Frau empfangen hat, das hat sie vom Heiligen Geist. Und wir fangen vielleicht ansatzweise dann manchmal an zu verstehen, warum eine Jungfrauengeburt nötig war. Und übrigens, tun sich Ausleger über das im Jesaja recht streiten. Ich habe euch vorgelesen, dass es da heißt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Das tun Leute zum Teil auch einfach mit junge Frau übersetzen. Aber wenn man das Wort anschaut, wo das gebraucht ist, dann wird es in andere Bibelstellen, wo das Wort auch gebraucht wird, immer eine Jungfrau eigentlich voraussetzen. Und nicht einfach eine junge Frau. Und wir ahnen, warum Jesus durch eine Zügig durch den Heiligen Geist und nicht durch die Mitwirkung von einem Mann in die Welt hat müssen hineinkommen. Und dennoch, Gott, Jesus ist nicht einfach ein göttlicher Klon. Er ist kein göttlicher Supermensch gewesen, sondern er ist tatsächlich Mensch mit Fleisch und Blut geworden. In dem Jesus Immanuel, da sind zwei Seiten zusammengekommen. Und zwar die göttliche und die menschliche Seite. Gottheit und Menschheit müssen sich in Jesus verbinden. Jesus hat ein göttliches Bewusstsein müssen haben, um sagen zu können, wer Gott ist. Aber Jesus hat müssen in der Lage sein, sündlos zu leben. Er hat nicht eine Sünde tun. Und Jesus hat ganz müssen Mensch sein, um alles wahrzunehmen, alles zu erleben, was wir so mitmachen. Gott ist mit uns, weil er zu uns gekommen ist. Zweite, Gott ist mit uns, weil er für uns ist. Bevor Gott überhaupt mit uns kann sein, hat er zuerst einmal für uns etwas müssen tun. Zwischen dem heiligen Gott und den unheiligen Menschen ist keine Verbindung möglich. Und durch einen gewaltigen Rettungstat hätte die Grundlage müssen geschaffen werden, dass Gott überhaupt mit uns kann sein. Die Bedeutung von dem Namen Jesus. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Und Paulus schreibt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dann auch, im 2. Korinther 5,
denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit bekämen, die vor Gott gilt. Er hat seine Liebe für uns dort drin erwiesen, dass Christus sich für uns gegeben hat. Für dich. Wir haben letzte den Evangelisationskurs abgeschlossen. EE-Kurs, es wird im Januar wieder neue geben. Und da haben wir ein Beispiel gelernt, das ich euch gerne weitergeben will. Weil unser Leben ist ursprünglich, wenn man das von der Schöpfung her anschaut, so denkt sie, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Aber dann ist etwas dazwischen gekommen in die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und zwar ganz viele einzelne Sünden und die Grundsünde an sich. Und wenn wir das Buch anschauen von der Sünde, dann ist das vollgeschrieben, jede Seite für sich. Und wenn das jetzt plötzlich zwischen mir und Gott ist, steht etwas zwischen dieser Beziehung. Und was hat Gott tun? Der Immanuel, der Jesus, er ist auf die Erde gekommen, aber gekommen zu uns Menschen und hat die ganze Sünde, die unsere Beziehung zu Gott trennt, auf sich genommen. Auf sich genommen, er ist am Kreuz gestorben, er ist runter und ist wieder auferstanden. Aufgefahren zu Gott, dem Vater, und er hat es geschaffen, dass nichts mehr zwischen uns steht. Dass die Beziehung wieder möglich ist. Das hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung bewirkt. Dass die Trennung zwischen dir und Gott nicht mehr muss sein. Dass wir das wieder dürfen erleben, Gott mit uns. Und das werden wir jetzt zusammen auch im Abendmahl miteinander feiern. Wir wollen an das denken, was Jesus für uns getan hat. Denn wir können den Preis für unsere Sünde nicht zahlen, das muss er tun. Wir können den Weg zu Gott nicht frei machen, das muss er tun. Und wir können die Macht vom Tod nicht besiegen, das muss er tun. Und er hat es für uns gemacht. Er hat es für dich gemacht. So dürfen wir zum Abendmahl übergehen. Und nach dem Abendmahl werde ich den Predigt noch mit dem dritten Punkt abschliessen. Und ich werde euch aus Jesaja 53 lesen. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Und wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern, dürfen wir uns an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis, Immanuel, Gott mit euch. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis, Immanuel, Gott ist mit euch. Und er sei denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er wiederkommt. Und das werden wir jetzt miteinander verkünden, der Tod, all das, was er für uns gemacht hat. Und du bist herzlich eingeladen. Wir werden es heute so handhaben, dass wir eine Stille haben. Jeder darf sitzen bleiben. Brot und Traubensaft bringen wir, gehen wir durch die Reihe durch. Und ihr dürft einfach im Gespräch sein mit Jesus. Was euch auf dem Herz ist, ob ihr etwas zum Bereinigen habt, wo ihr Schuld zu bekennen habt. Oder ihm einfach auch danken für das, was er für dich getan hat. Immanuel, Gott ist mit uns. Und wir dürfen jetzt mit dem Abendmahl das in uns wieder ganz neu aufnehmen. die Realität. Er ist mein Retter. Er ist Jesus. Und er ist mit mir. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du Mensch geworden bist und dass du ein sündloses Leben gelebt hast und uns den Weg parat gemacht hast zum Vater im Himmel. Danke, bist du am Kreuz gestorben und auferstanden und hast du alles weggewischt, was die Trennung zwischen mir und Gott war. Ich danke dir, Jesus, dass wir dürfen jetzt mit dem Brot und dem Traubensaft uns daran erinnern, dass du dich gegeben hast, dass wir die Beziehung wieder haben können. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Wer die Beziehung zu Gott nicht kennt oder nicht will haben, der darf gerne aus Abend mal dann an sich vorbeigehen lassen. Aber jeder, der sagt, ich brauche Jesus, ich will Jesus, der ist jetzt herzlich eingeladen. Wir bringen es euch an Platz und haben einfach Stille im Gebet vor Jesus. Wir dürfen jetzt miteinander aufstehen und vor dem nächsten Predigtteil die große Doxologie miteinander singen und geben Gott alle Ehre. Amen. Und frisch gestärkt geht es in den letzten Teil der Predigt, in den dritten Punkt. Wir sind beim Thema Gott mit uns. Und der dritte heisst dann Gott mit uns, weil er bei uns bleibt. Gestern hat Jungsche ja große Adventsfeier wieder gehabt. Ich weiß nicht, wer alles dabei war. In der Jungsche geht man ja immer in den Wald. Ich bin früher auch in der Jungsche gewesen. Gern im Wald gewesen, auch in Lager. Und dann ist das manchmal mega spannend gewesen, wenn so ein Nachtgeländespiel angesagt worden ist. Man hat darauf geplant, dass es endlich startet. Man hat keine Taschenlampe dürfen mitnehmen und alles. Und hat irgendwie im Gegnerischen etwas müssen holen. Und dann ist es manchmal ein bisschen unheimlich geworden. So als Kind. Wenn man in der Gruppe zusammen war oder mit einem Leiter, dann war es weniger anstrengend gewesen, wie wenn man ganz alleine da im dunklen Wald ist und plötzlich knackt es und tut es, man hört Geräusche. Man ist dann recht einsam plötzlich und fürchtet sich vor Sachen, wo man nicht einordnen kann. Und das ist dann ganz, ganz anders. Ich mag mich an eine Situation als Kind erinnern, wo ich so im Wald war und ich wusste eigentlich innerlich, ich habe so Schiss. Aber habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und es hat eine Situation gegeben, wo der Leiter mir, weil es uneben war, mir seine Hand angeboten hat, um den Weg besser zu finden. Und ich habe gemerkt, wie mir das gut da hat. Einfach mit dem Herz. Nicht nur wegen dem Weg. Sondern ich habe gemerkt, wow, da ist nur einer. Ich bin nicht alleine da, auch wenn ich komische Sachen höre. Die Hand halten hat gut getan. Wir sind alle in unserem Leben unterwegs. Unser Leben führt uns ganz unterschiedliche Wege. Und manchmal haben wir den Eindruck, da geht es vielleicht locker und leicht durchs Leben. Du hast Erfolg, erhaltest Kompliment, hast Grund zur Freude, bist völlig entspannt und dein Weg ist leicht. Aber es gibt manchmal auch andere Situationen, wo Probleme kommen. Dein Weg strengt an. Er führt über unbekanntes Land. Du weißt vielleicht nicht, was auf dich zukommt und wie du dich sollst entscheiden. Oder es kommen so Wellen, die Priska anfangs erwähnt hat. Und manchmal führt der Weg bildlich gesprochen auch durch dunkle Wälder. Wenn vielleicht in Not geraten ist, zum Beispiel gesundheitlich. Oder du hast keine Ahnung, wie dein Leben weitergehen soll, beruflich, was dann oft auch verbunden ist mit existenziell. Einige von uns befinden sich vielleicht aktuell in Umständen, die eher bedrückend sind. Oder du spürst schon dein Alter und merkst, was das mit sich bringt. Gesundheitlich. Vielleicht in Wohnungsfragen, wenn man nicht mehr alleine leben kann. Und vielleicht auch finanziell, was Leben dann zunehmend mühsam macht. Und eigentlich immer, aber besonders auf so schwierigen Wegen, wo wie so dunkle Wälder für uns sind, ist es gut, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern zu wissen, es ist jemand bei mir. Immanuel, Gott ist mit uns. Und jetzt eben nochmal zurück zu dem Anfang, zu dem Vers aus Jesaja 7, Vers 14. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, Immanuel. Im Buch Jesaja, da lesen wir in dem Alten Testament von der Zeit der Könige. In dem Moment ist über Juda der Ahas König gsi. Und er erlebt da in dem Moment, wie zwei andere Könige ihn angreifen. Und es wird uns gesagt, in dieser ganzen Stelle, das Herz von König Ahas und dem Volk bebte, wie die Bäume im Wald beben vom Wind. Das heißt, er hat sowas von Angst gehabt und alle Israeliten mit ihm, das ganze Volk. Die haben nicht gewusst, was da auf sie zukommt. Der Ahas überkommt große Angst. Gott sagt ihm durch den Prophet Jesaja, dass er sich nicht muss fürchten. Das Spannende ist jetzt, der Ahas, der hat eigentlich gar nicht so gelebt, wie Gott es gefällt. Er hat andere Götter ins Land geholt, hat andere Opferaltar bauen lassen und alles. Und er kommt mit einer recht frommen Antwort, wo der Jesaja ihm ausrichten lässt: Du darfst dir ein Zeichen erbeten von Gott, dass du sicher weißt, du musst dich nicht fürchten. Und er hat recht fromm geantwortet: Nein, nein, ich will den Herrn nicht versuchen. Ich glaube, er hätte es gar nicht wissen wollen. Er hätte die Beziehung zu Gott gar nicht gehabt. Und Gott hat selber gesagt: Okay, wenn du keins willst, ich gebe dir einfach eins von mir. Und dann hat er das ausrichten lassen. Jetzt gibt der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel wird sie ihn nennen. Und jetzt kann man sich fragen: Ja, der Satz, der soll jetzt dem Ahas helfen, ist in einer schwierigen Situation. Ihr müsst euch vorstellen, er steht dem Volk Israel voran und es kommen zwei Könige ihm entgegen, die haben Angst. Und jetzt redet er, dass ein Immanuel geboren wird. Was soll das? Er hätte sich vielleicht lieber eine handfeste Ermutigung von Gott erwünscht. Irgendwie so ein Heer von 10'000 Soldaten oder noch mehr. Das wäre doch ein sicheres Zeichen, dass er sich nicht muss fürchten. Aber jetzt sagt Gott ihm den Satz, zum Ahas, zum Volk Israel, auch zu uns, zu dir. Und es ist ein besonderer Satz, denn er enthaltet eben den besonderen Namen Immanuel, der bedeutet Gott mit uns. Dort ist schon eine Verheißung, aber wir müssen wissen, Jesus, der Immanuel, der ist erst 700 Jahre später zur Welt gekommen, auf die Erde gekommen. Aber gleich hat ihm das können eine Bestätigung sein, eine Gewissheit, Gott ist mit uns. Gott ist mit mir. Auch wenn ich es vielleicht in der Realität noch nicht ganz sehe, aber es ist nicht einfach nur eine symbolische Hilfe, eine Hoffnung gewesen, weil Zeichen im biblischen Sinn sind nicht einfach nur ein Symbol, sondern immer der Anfang von einer grossen Erfüllung, die da schon angefangen hat und wo wird kommen, wo gewiss wird eintreffen. Jesus ist zwar sehr lang nach Ahas gekommen, aber dass Gott bei ihm ist, das hat sich bereits mit dieser Aussage zu erfüllen begonnen. Er sagt dem Ahas: Ahas, ich bin mit dir. Jetzt liegt es am Ahas, ob er dem glauben will oder nicht. Wie ihr gehört habt voran, ich habe euch gesagt, er war ein recht Gottloser gewesen. Er hat sich der Religion gewidmet, aber nicht der Beziehung zu Gott. Und an uns ist es auch zu entscheiden, glaube ich dem, was Gott mir sagt. Er hat gesagt, der Immanuel wird kommen. Gott ist mit uns. Er ist mit dir. Und wisst ihr, das Faszinierende finde ich, dass Jesus nicht nur auf die Erde gekommen ist und wieder gegangen ist, sondern er hat gesagt, wenn ich gehe, dann schicke ich euch jemanden, der wird euch viel näher sein, als ich das jemals habe können. Ich gebe euch den Heiligen Geist und der wird in euch sein. Das ist eigentlich der Gott mit uns. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du den Heiligen Geist. Dann hast du Immanuel, Gott mit uns. Und dann liegt es an dir, ob du das glauben willst oder nicht. Und bitte nimm dir kein Beispiel am Ahas, weil er hat es nicht geglaubt. Obwohl er so eine riesige Bestätigung bekommen hat. Der Immanuel ist da, wenn es dir gut geht und du dich gerade über gar nichts kannst beklagen. Aber der Immanuel ist auch da, wenn du durch dunkle Wälder gehst, wenn du Angst hast, Der Immanuel ist da, wenn du nicht weiter weißt, wenn du unruhig bist in deinem Herzen und keinen Frieden hast im Moment. Und dann sprich ich dir zu, Immanuel, Gott ist mit dir. So ein kleiner Vorschlag in dieser Adventszeit, dass es nicht so schnell vergiss. Mach dir doch die Hei ein kleines Zettel und schreib einfach Immanuel drauf und tu es in den Hosensack. In den Hosensack gehen unsere Hände, wahrscheinlich meistens, es sei denn, du bist eine Frau und hast einen Rock an. Aber in den Hosensack gehen unsere Hände ganz oft, wenn sie das Handy zücken wollen, wenn sie den Schlüssel zücken wollen, ein Nasentüchli. Und immer wieder wirst du das Zettel haben und merkst, Gott ist mit mir. Schreib doch einfach Immanuel drauf. Und erinnere dich in dieser Adventszeit, Gott ist mit dir. Und schaut mir, Advent heisst ja Ankunft. Wir warten auf die Ankunft, dort mal auf die Geburt vom Messias. Und heute warten wir auch noch auf die Ankunft. Er hat gesagt, er kommt wieder. Eines Tages wird er so kommen, dass jeder Mensch ihn sieht und dass sich jedes Knie vor ihm muss bügen. Aber wir müssen nicht nur warten, sondern wir wissen, Gott ist jetzt schon mit mir. Nicht erst dann, wenn er wieder kommt. Mach dir das Zettel, du hast dir als Erinnerung in den Hosensack und denk dran in deinem Alltag, Gott ist mit dir, der Immanuel. Amen.